Wir hören Unterschiedliches und Vielfältiges über Ignaz Semmelweis. Er wird als Pionier der Handhygiene bezeichnet. Er wird als geisteskranker Mediziner bezeichnet. Er wird als großer Martyrer. Er wird als der Erfinder der Handhygiene bezeichnet. Also die Geschichte der Medizin bietet uns ein vielfältiges Bild von dieser Gestalt an. Ich möchte den heutigen Abend dazu nutzen, um ein etwas anderes Licht vom Fall Semmelweis zu bieten, nämlich sich die Frage zu stellen, was kann uns Semmelweis für die heutige Entwicklung der Medizin anbieten? Was kann uns dieser Fall lernen? Was kann er uns beibringen, wenn wir uns die heutigen und aktuellen Entwicklungen in der Medizin ansehen? Sehr oft wird in den Medien, aber auch in den politischen Debatten gesagt, dass die Medizin im 21. Jahrhundert an ihre Grenzen gelandet ist. Und dass gerade diese Grenzen dafür schuldig sind oder verantwortlich sind, dass die Medizin in Konflikt mit der Gesellschaft oder mit der Ethik gerät. Ich glaube, dass die Geschichte von Ignaz Philipp Semmelweis das Gegenteil beweist, nämlich, dass die Medizin sich immer und seit je in einem Konflikt mit den gesellschaftlichen Annahmen, Wahrheiten, wenn Sie so wollen, bewegt. Und ich werde jetzt die nächsten Minuten dafür nutzen, um das ein wenig mehr zu erläutern. Dabei lade ich Sie ins Jahr 2009. In der Epidemiologie ist dieses Jahr als das sogenannte Schweinegrippenjahr bekannt. Sie sehen hier auf dem Bild das Handgel Baxit. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen heute am Abend in einer Handtasche ein Handgel bei sich haben. Ich kann Ihnen aber sicher sagen, dass es vielleicht im Jahre 2008 nicht so gewesen wäre. Nämlich vor dem Schweinegrippenjahr war das Handgel als solche zwar schon da und hergestellt, aber nicht so bekannt. Zum Beispiel die Google-Suche kennt vor März 2009 dieses Produkt noch nicht. Heutzutage wird es an der ersten Stelle gezeigt. Ganz besonders, was Sie an diesem Bild sehen, ist diese Biesthand sozusagen, ganz oben, die eine Stange in der U-Bahn hält und dadurch die Gefahr ausgedrückt wird, dass eine Hand, die sich in der Stadt bewegt, in dem öffentlichen Raum, infizieren kann, Gefahr bringen kann. Und die politischen Reden, die hygienischen Maßnahmen, die 2009 getroffen worden sind, haben auch genau auf das gezielt, nämlich vermeiden wir die sogenannte Kontaktinfektion. Warum ist das Wort Kontaktinfektion in Verbindung von Semmelweis interessant? Weil im Jahre 1849 dieses Wort nicht den gleichen Wert hat wie im Jahre 2009. Es ist nämlich ganz umgekehrt. Wie Semmelweis im Jahre 1849 an Johann Klein schreibt, wird man daraus sehen, dass dieses Wort ein schlechtes Wort war und dass dieses Wort ein Wort war, um die zwei Herren einen Kampf geführt haben. Er schreibt in einem Brief an Johann Klein: Ich schwöre, Sie sind ein Mörder. Die Geschichte des Kindbettfiebers hätte nicht Unrecht, wenn Sie sie als den Nero der Medizin bezeichnen würde. Dabei ging es darum, dass der Klein sich geweigert hat, die Maßnahme, die Semmelweis zuvor eingeführt hat, die Geschichte war etwas komplizierter, ich werde es dann noch näher erklären, sich geweigert hat, das Händewaschen in eine Chlorkalösung einzuführen. Das heißt, es ging darum, dass er eigentlich nicht daran geglaubt hat, dass diese Kontaktinfektion zustande kommen könnte. Deshalb finde ich das interessant, diesen Sprung in die Aktualität zu machen, um sich ein wenig, ein Stück weit zu vergewissern, dass es heutzutage Begriffe gibt, die wir als wahr oder angenommen, als selbstverständlich bezeichnen, wie etwa die Kontaktinfektion, die aber 150 Jahre zurück nicht das Gleiche zeigen, sondern genau der Kern der Kontroverse sind. Wie viele in dem Saal wahrscheinlich wissen, und ich werde das jetzt kurz wiederholen, war Ignaz Philipp Semmelweis ein Gynäkologe in der ersten Abteilung des Allgemeinen Krankenhauses in Wien. Vom Jahre 1846, am 1. Juli, trat er die Stelle an. Seine ganze wissenschaftliche Karriere widmete Ignaz Philipp Semmelweis dem Kindbettfieber, dem sogenannten Kindbettfieber. Kindbettfieber war eine sterbliche Krankheit, die die gebärenden Frauen betraf. Semmelweis nahm an, dass die Ursache dieses Fiebers in den Händen der Ärzte lag, in der mangelnden Hygiene, und deshalb bat er als Lösung eine sich vor jeder Untersuchung die Hände in eine Chlorkalklösung zu waschen. Genau dies löste die Kontroverse aus, die Semmelweis zu seiner Zeit nicht beheben konnte. Und ich werde jetzt ganz kurz erläutern, warum. Gehen wir also noch einmal ins Jahr 1846. Ein Kind zu gebären im Jahre 1846 ist genauso gefährlich wie die Infektion, wie die Lungeninfektion des ersten Grades, schreibt Semmelweis in seinem Tagebuch, nachdem er die Stelle des Assistenten in der ersten Abteilung antrat. Das Kindbettfieber war damals nicht neu. Über dieses Fieber wird seit dem Jahre 1643, seit dem Pariser Ausbruch dieser Epidemie berichtet. Und zwar, es wird darüber nicht nur in Wien berichtet, sondern in der ganzen Welt, in den USA, in den britischen Spitälen, in den Pariser Spitälen. Diese Krankheit wird heute als puerperale Sepsis bekannt, ausschließlich mit dem Körper einer schwangeren oder gebärenden Frau in Verbindung gesetzt. Ein hohes Fieber trat gewöhnlich kurz nach der Geburt, manchmal auch vorher, auf, löste dann, dieses Fieber lässt dann nicht nach und in ein paar Tagen oder in ein paar Stunden, das war unterschiedlich, starb die Frau darauf. Die Obduktionen zu der Zeit zeigten einen geschwollenen Uterus, zeigten auch andere Körperteile und andere Organe, die geschwollen waren und wie Semmelweis selbst berichtet und wie wir den anderen medizinischen Protokollen entnehmen können, erbaten die Körper einen üblen Geruch. Semmelweis spricht dann selbst über einen tierischen Stoff. Diese Krankheit, wie ich den vorher schon erwähnt habe, wird den Frauen zugeschrieben, den schwangeren Frauen und den gebärenden Frauen. Dazu gehören auch die damaligen Theorien, die sich aus Untersuchungen, aus Beobachtungen ergeben haben. Die eine der bekanntesten Theorien ist die Milchtheorie, die besagt, dass die Milch aus einem bestimmten Grund die Richtung umkehrt und anstatt in die Brüste zu gehen, geht die Milch in den Kopf, das löst den Fieber aus und das ist dann die Ursache. Diese Milchtheorie wurde auch in der ersten Abteilung gelehrt, darunter unter anderem auch vom Johann Klein selbst, von dem Leiter der Abteilung. Eine andere Theorie, die ziemlich bekannt war und die auch in Paris ziemlich gang und gäbe war, war der sogenannte Druck auf Uterus. Diese Theorie hat besagt, dass die Frau, arbeitende Frau während der Schwangerschaft, wenn sie arbeitet, dass der Uterus, dass auf den Uterus ein Druck ausgeübt wird, der sich dann eben durch dieses hohe Fieber während der Geburt auszeichnet. Nur Semmelweis hat diese Theorien für richtig erklärt und hat gesagt, die Ursache des Kindbettfiebers liegt, wie ich denn schon vorher erwähnt habe, in den Händen der Ärzte. Wir wissen heute, dass Semmelweis recht hatte, weil nämlich der Stoff, den er an den Händen der Ärzte beobachtet hat und der er damals nicht bezeichnet hat, Keime aus den Obduktionen erhalten haben. Dass diese Hände, diese schmutzigen Hände, wie Semmelweis sie bezeichnet, die Hände bedeckt mit dem tierischen Stoff, Hände von unterschiedlichen Keimen waren. Das war hauptsächlich von den Obduktionen, es könnte aber auch von den anderen kranken Frauen sein. Wir kennen heutzutage die hygienischen Maßnahmen in jedem Krankenhaus und wissen, dass genau dieses Risiko mit etlichen und zahlreichen Desinfektionsmitteln behoben wird und dadurch auch die puerperale Sepsis bekämpft werden kann. Wir wissen demnach auch, dass Kindbettfieber bei weitem nicht eine frauenspezifische oder mütterspezifische Krankheit wäre. Nur war das bei den Frauen besonders auffallend, weil sie eine besondere Risikogruppe waren. Warum? Weil während der Geburt wird ja viel Blut, also kann passieren, dass die Frau Blut verliert, es werden Gewebe gerissen und dadurch ist das Risiko der Infizierung viel höher als bei anderen Frauen. Ich werde jetzt ein bisschen auf dieses Konflikt eingehen, beziehungsweise auf die Rekonstruierung, wie der Semmelweis auf diesen tierischen Stoff und deren Übertragung von den Händen der Ärzte auf die Frauen gekommen ist. Ziemlich bekannt ist die Kontroverse als ein Konflikt zwischen Johann Klein, dem Leiter der ersten Abteilung im Wiener Krankenhaus, und Ignaz Philipp Semmelweis. Ich habe das schon vorher gesagt, dass Johann Klein der Vertreter der Milchtheorie war. Er war bei weitem nicht der Einzige. Er gliederte, was vielleicht auch hier wichtig ist, die Pathologie in Unterricht ein. Das heißt, dass jeder Student, der in der ersten Abteilung im allgemeinen Krankenhaus gearbeitet hat, nicht nur Frauen untersucht hat, sondern auch Obduktion geführt hat. Das ist für den Fall Semmelweis von zentraler Bedeutung. Denn wir haben seit dem Jahre 1833 im allgemeinen Krankenhaus auch die zweite Abteilung, die ausschließlich von Hebammen geführt wird. Und diese zweite Abteilung hat nicht das Problem, beziehungsweise deren Sterblichkeitsrate liegt zwischen 1-2%, während zu einiger Zeit in den Jahren 1846 und 47 die Sterblichkeitsrate in der ersten Abteilung bei 16% liegt. Das ist der Ausgangspunkt für Semmelweis, wo er sich die Frage stellt, was machen wir anders als die Hebammen? Und die Obduktionen, die immer jeden Morgen oder gewöhnlich jeden Morgen durchgeführt werden, sind eine solche Praxis, die die Hebammen nicht durchführen. Nur steht dem entgegen die miasmatische Theorie der Luft. Das heißt, dass diese Krankheit sich durch die Luft überträgt. Diese Theorie versucht Semmelweis dadurch zu widerlegen, dass er sagt, dass das Gebäude des Krankenhauses ja das gleiche ist und dass die Abteilungen ja genauso gebaut werden. Dem entgegen wird dann nicht nur seitens von Klein, sondern auch anderen Kritiken gemeint, dass es vielleicht mit der Überfüllung der Säle zu tun hat. Daraufhin antwortet der Semmelweis, dass es nicht der Fall sein kann, weil eigentlich sie schon herumgesprochen hat, dass die zweite Abteilung eine sichere Abteilung ist und dort die Säle überfüllt werden. Und warum ich das hier ein bisschen schildere, ist, dass nämlich das, was der Semmelweis zu dieser Zeit führt, ist nicht keine in dem gewöhnlichen Sinne führende Experiment, sondern es ist ein Vergleich, es ist ein Versuch, die Praxis nachzurekonstruieren. Die Praxis der Ärzte, die Praxis der Hebammen, und dadurch haben wir hier eigentlich nicht mit einem Konflikt zwischen Johann Klein und Ignaz Semmelweis zu tun, nicht zwischen einem personifizierten Konflikt, sondern mit einem Konflikt von zwei Wissensbegriffen oder beziehungsweise Weltanschauungen, mit zwei Diskursen, wie wir in der Politikwissenschaft sagen. Der Vergleich mit der zweiten Abteilung ist deshalb wichtig, weil er auch einen etwas anderen Blick auf die Frauenkörper anbietet. Nämlich, dass wir plötzlich hier eine andere Praxis des Umgangs mit dem Frauenkörper sehen. Die Frauen werden anders untersucht, sie werden vor allem mit anderen Händen untersucht. Natürlich kam damals unter den hygienischen Zuständen auch sehr oft vor, dass die Hebamme nicht reine Hände hatte. Und da sind zum Beispiel die britischen Studien ganz interessant, wo sie auch genau darauf hinweisen, dass in manchen britischen Regionen, wo die eine Hebamme von einem Dorf in den anderen gegangen ist, dann plötzlich genau diese Frauen infiziert worden sind und keine anderen, was uns wieder zu der Kontaktinfektion führt. Wichtig hier auf jeden Fall ist, dass wir hier auch mit einem bestimmten Begriff des Frauenkörpers zu tun haben, der zu der Zeit auch die Theorien, wie etwa die Theorie auf die Milchtheorie oder die Theorie des Drucks auf Uterus anbietet. Wichtig ist hier die statistische Auffälligkeit. Ich habe das schon erwähnt. Wir wissen heutzutage, dass Kindbettfieber eine Sepsis ist, dass es eine Blutvergiftung ist, die jedem passieren kann. Zu der Zeit haben wir mit einer Auffälligkeit zu tun, die dann im Endeffekt so aussieht, als würde das Kindbettfieber eine frauenspezifische Krankheit sein. Dabei ist zum Beispiel diese Uterusdruck-Theorie wichtig, denn wir müssen uns dann auch anschauen, historisch, wer hat eigentlich die Kinder zu der Zeit in dem allgemeinen Krankenhaus zur Welt gebracht. Es waren ledige Frauen, es waren arbeitende Frauen, es waren nicht wohlhabende Frauen. Das heißt, die Korrelation, die sich hier erstellt hat, hat auch die Interpretation ermöglicht, denn fast jede Frau, die in dem Krankenhaus das Kind geboren hat, hat vorher gearbeitet. Und das heißt, diese Theorie hat sich dann bestätigt. Wir haben hier mit einer falschen Korrelation zu tun, die wir eigentlich auch in anderen Kontroversen in der medizinischen Geschichte kennen. Wir haben hier, und das ist ganz besonders wichtig, das deutet ein bisschen auf das, was Frau Professor Feld mit der Macht bezeichnet hat, mit dem Ruf der Gynäkologie zu tun. Gynäkologie hat sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erst gerade als eigenständiges Fach etabliert. 1872 wurde das dann als fester Bestandteil der medizinischen Ausbildung. Das heißt, wir haben hier auch mit einem Beruf zu tun, der etwas vorweisen will. Auch die Aufteilung in Hebammenabteilung und Ärzteabteilung hat damit zu tun, dass nun die Frauen auf eine wissenschaftliche Art und Weise betreut werden. Und Semmelweis kommt dazwischen, beziehungsweise dagegen. Denn anzunehmen, dass die Ursache des Kindbettfiebers in den Händen der Ärzte steckt, würde auch meinen, dass die ganzen Todesfälle, mit denen wir in den letzten 10 Jahren zu tun hatten, auf den Ruf der Gynäkologie zurückkommen. Das heißt, wir haben 20 Jahre lang etwas falsch gemacht. Ich glaube nicht, dass der Fall Semmelweis hier der einzige Fall in der Medizin ist. Wir kennen aus zahlreichen medizinischen Kontroversen, dass genau das sehr oft die Hemmung ist, um anzunehmen, okay, wir haben hier was falsch gemacht und wir sollen die Richtung umkehren. Ich möchte jetzt noch abschließend ganz kurz auf diese andere Perspektive des Falls Semmelweis eingehen. Wir haben schon einiges in dem Vortrag vor mir gehört. Ich habe auch schon erwähnt, in der Geschichte der Medizin wird Ignaz Philipp Semmelweis oft als Pionier der Handhygiene gebildet und es wird auch erklärt, wie er diese Handhygiene geführt hat, wer ihn dabei unterstützt hat und wer nicht. Er wird auch sehr oft als Retter der Mütter dargestellt, was wir auch insbesondere an dem heutigen Image von der Semmelweis-Klinik zum Beispiel sehen, weil auch damit zusammenhängend eine andere Art und Weise des Umgangs mit den Frauen irgendwie gesehen wird. Beziehungsweise es wird auch gesehen, dass der Semmelweis sich einfach den Kopf damit zerbrach, warum diese in den Dokumenten aus dem 19. Jahrhundert können Sie die Bezeichnung entehrte Frauen finden, dass er sich um diese Frauen quasi gekümmert hat und dass ihn das besorgt hat, warum er diesen Frauen der Tod herbeiführt und was kann er anders machen. In der Wissenschaftstheorie und in der Wissenschaftsgeschichte kennen wir auch aus der Geschichte von Semmelweis den sogenannten Semmelweis-Reflex. Damit wird eine Praxis bezeichnet, dass Innovationen nicht nur in der Medizin, sondern in der Wissenschaft zuerst mit Abneigung konfrontiert werden, weil sie die Welt, wie wir diese Welt bis jetzt gekannt haben, stören. Weil wir uns das nicht vorstellen können, dass die Welt anders ist. Und hier möchte ich noch einmal auf das einführende Beispiel zurückgehen, nämlich die Kontaktinfektion. Für uns ist es heute eine gängige Praxis, eine akzeptierte Wahrheit. Wir haben ein Arrangement gefunden, wie Frau Feld vorher das genannt hat, dass wir uns die Hände waschen, damit wir hygienisch uns in dem öffentlichen Raum bewegen, sozusagen. Und genau dieser Punkt ist eigentlich der Knackpunkt, die Kontaktinfektion, die zu der Zeit im Widerspruch zu der Luftinfektion steht. Wir haben auch sehr oft herbeigeführt oder vorgeführt, dass Semmelweis der Erste war, der die Control Cases eingeführt hat, indem er eben auch sich die Statistiken in der Hebammenabteilung angeschaut hat, indem er einfach vieles an Beobachtung geschaffen hat. Die Experimente waren vielschichtig, ich werde jetzt im Zuge des Vortrags nicht darauf eingehen, aber wenn Sie daran interessiert sind, können wir auch nachher reden. Ich möchte hier nur einfach noch einmal diese Perspektive in den Vordergrund stellen, die ich als Politologin eine politikwissenschaftliche Perspektive nenne und die sich dann anbietet, den Fall Semmelweis zu erläutern, um zu verstehen, wie sich wissenschaftliche Kontroversen entwickeln. Wie entwickeln sie sich in den soziohistorischen Umständen? Wie entwickeln sich diese Kontroversen in Machtkomponenten? Wenn ich aber Macht sage, meine ich nicht damit große politische Institutionen, politische Konflikte wie etwa das Jahr 1848, das sicher auch eine Rolle gespielt hat, sondern die Macht des Alltags, die Macht eines angenommenen Wissens, nämlich, das ist eine frauenspezifische Krankheit in dem Fall, beziehungsweise die Infektion wird über die Luft übertragen. Das heißt, wir können auch demnach fragen, wie werden Wahrheiten produziert? Und wie werden sie von der Gesellschaft angenommen? Warum werden sie zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgenommen und zu einem bestimmten nicht? Wie einige vielleicht von Ihnen wissen, wird der Fall Semmelweis nach dem Tod von Ignaz Philipp Semmelweis geklärt, als der Joseph Lister die Keime entdeckt und beweist, dass diese Keime die Ursache waren und diese Keime sich eben auf den Händen der Ärzte befinden, weil die Ärzte vorher bei den Obduktionen waren. Semmelweis hatte kein Mikroskop, er wusste weder etwas von Keimen, noch von Bakterien, noch von wem anderen. Er bezeichnet das in seinen Protokollen als der tierische Stoff und er versucht mit Beobachtungen und mit Argumenten seine Kollegen zu überzeugen. Mein Thema ist aber nicht zu sagen, was würde passieren, wenn er das alles wüsste, sondern genau diese Tatsachen und genau diese Wissensdarstellungen ermöglichen mir zu zeigen, dass Wahrheiten sich immer im gesellschaftlichen Kontext produzieren. Wir können demnach den Semmelweis auch als einen Kämpfer im Bereich von Public Health sehen, nämlich als dem Ersten, der sagt, Krankenhaushygiene ist angesagt und Handhygiene ist angesagt. Nur, was sich hier querlegt in seinem Fall, sind einerseits die Möglichkeiten, also was halten wir für möglich, aber auch die Verantwortungen. Das hängt ein bisschen mit dem, was ich mit dem Ruf der Gynäkologen bezeichnet habe, nämlich das Semmelweis-Wissen anzunehmen bedeuten würde, dass wir eigentlich dieses Wissen, dass wir dann gleichzeitig uns als Schuldige bezeichnen müssen. Gleichzeitig sind es auch eben die Macht des Alltags und nicht zuletzt auch die Vorstellungen in Diskurse. Vorstellungen über die Frauenkörper, das derzeitige Wissen, die Vorstellungen darüber, dass eben eine Kontaktinfektion sich überhaupt etablieren kann. Interessant dabei ist, dass als zentrale Argumente bei der Krankenhaushygiene, wenn es um die Einführung ging, sind, das Händewaschen in der Chlorkalösung ist unbequem, es ist zeitaufwendig und es ist teuer. Und weil das eben teuer war, hat dann der Semmelweis auch versucht, unterschiedlichen Grad der Lösung anzubieten, damit es eben nicht so teuer ist. Ich hebe das hier vor, weil wenn Sie sich heutzutage die hygienischen Maßnahmen anschauen, in der Public Health sind das genau die gleichen Argumente. Es ist unbequem, es ist zeitaufwendig und es ist teuer. Das heißt, wir können aus dem Fall Semmelweis lernen, wie wir über bestimmte Werte und Annahmen denken, wie wir sie in gute und schlechte aufteilen. Gute und schlechte ist deshalb in Anführungszeichen, weil es eben immer zeitbedingt und kontextbedingt und fallbedingt ist. Ich möchte Sie verlassen mit einem Zitat, die anlässlich einer Debatte über Semmelweis und Händewaschen vor 5 Jahren publiziert worden ist. Und dieses Zitat sagt, Handhygiene ist die wichtigste Intervention zur Reduzierung der Infektionen im Gesundheitswesen und zur Verhinderung der Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen. Aber warum, wie wir 150 Jahre nach der Veröffentlichung des Werkes von Semmelweis feststellen, müssen wir dies noch immer wiederholen? Die Frage lasse ich im Raum stehen, weil ich glaube, genau das passiert, wenn Sie sich die heutigen Händewaschen-Kampagne, Händewaschen-Welttage und die Public Health-Kampagne rund um die gängige Praxis des Händewaschen ansehen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Applaus